tatsächlich eine Referenz auf Star Wars im Gottesdienst höre, denn Admiral Akbar weiß, es ist eine Falle. Also von daher, ich muss sagen, mein Cineastenherz ist gerade beglückt, sage ich mal. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass es eigentlich so ist, dass die Kinder am meisten eigentlich so ganz nebenbei lernen. Also gar nicht so sehr in so Situationen, in denen man sagt, Kind, jetzt sollst du was lernen, sondern eigentlich immer irgendwie so nebenbei. Und im Rahmen von dieser Beobachtung bin ich auf eine Empfehlung gestoßen von einem Mann, der Erziehungstipps gibt, der selbst keine Kinder hat. Und der hat gesagt, man sollte, wenn man mit Kindern Eis essen geht, ihnen direkt, wenn man das Eis gekauft hat, gleich ein Drittel dieser Eiskugel vor ihren Augen wegessen und dann das Eis zurückgeben, um sie an den Gedanken der Steuer irgendwie schon vorab zu gewöhnen. Ich glaube, da merkt man, dass er selbst keine Kinder hat. Das wird so nicht gut gehen und nicht lange gut gehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich wahr. Ganz viele Dinge lernen wir gar nicht so sehr in Momenten, wo wir jetzt wissen, jetzt müssen wir was lernen, sondern die nehmen wir nebenbei auf. Bei Jesus war es genau das Gleiche. Jesus war unterwegs und hatte einen engen Kreis von Leuten bei sich. Die werden die Jünger genannt, seine engsten Vertrauten und Freunde. Und die lernen die wichtigsten Lektionen ihres Lebens nicht in Momenten, wo sie glauben, jetzt ist so ein Moment für so eine Lektion gekommen, sondern sie lernen die an Momenten, an denen sie damit erstmal gar nicht rechnen. Und genau um so einen Moment soll es heute in der Predigt gehen. Und zwar finden wir den Text, um den es heute gehen soll, im Evangelium nach Markus, im 10. Kapitel, in den Versen 13 bis 16. Und die könnt ihr gerne mitlesen, die habe ich hier auch vorne mit dran geworfen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre, also berührt und segnet. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. So, die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist eine, in der es eigentlich um eine Diskussion geht. Vorher ist das Thema der Ehe angesprochen, es ist eine heiße Diskussion am Laufen, lauter Erwachsene sind da und wollen den großen Lehrer Jesus hören, um zu hören, was er so zu sagen hat und sich auch mit ihm vielleicht zu streiten, da wo er auch ein bisschen aneckt bei den meisten Menschen. Und mitten in dieser Situation, wo es um ernste, gewichtige Themen geht, wie zum Beispiel Scheidung, genau in diesem Moment kommen Kinder dazu. Heute wollen wir uns quasi um diesen Text miteinander beschäftigen und da habe ich drei Fragen gefunden, unter die ich das Ganze machen will und zusammenfassen möchte. Und zwar die erste Frage, warum so patzig? Da soll es um die Jünger gehen. Die zweite Frage, warum so zornig? Da soll es um Jesus gehen. Und drittens, warum so gesegnet? Da geht es um euch, um Kinder und alle anderen. Also zunächst mal zum ersten Punkt, warum so patzig? Die Geschichte beginnt mit einigen Eltern, die noch nicht mal direkt genannt werden, die Kinder bringen und sie bringen sie zu Jesus und sie wollen, dass er sie, hier heißt es, anrühre. Das meint das Gleiche, wie dass er sie segnen soll. Ja, und sie bringen die dahin und die werden überhaupt nicht näher beschrieben. Gar nicht. Woher die kommen, was die so machen, wo die standen, wie viele, weil es vollkommen unwichtig ist. Es sind unwichtige Menschen. Es sind ganz normale Menschen. Da ist keine Prinzessin dabei, da ist kein König dabei, kein Vorstandsvorsitzender. Das sind einfach normale Menschen, die ihre Kinder mitbringen und sagen, Jesus, du sollst sie segnen. Also niemand Besonderes. Und vielleicht ist diese Tatsache, dass sie nichts Besonderes sind, auch der Grund für die, sag ich mal, für die Ruppigkeit der Jünger. Denn was machen die Jünger? Sie schieben sie weg und sagen, Moment mal, stopp, jetzt belästigt mal den Jesus nicht, der hat hier gerade ernste Sachen zu besprechen, bleibt ihr mal beiseite. Und sie reagieren ziemlich schroff auf diese Eltern und die Kinder. Warum sind sie so schroff? Warum sind sie so patzig in dieser Situation? Jetzt könnte man sagen, gut, die sind vielleicht raue Burschen gewesen. Sicherlich nicht so ganz falsch, die waren nicht aus höchstem Hause, die Jünger, sondern die waren Handwerker so und auch manchmal zur Handgreiflichkeit tendierend. Das waren also jetzt nicht gerade die zartbeseiteltsten Menschen auf der Welt. Aber ich glaube nicht, dass ihre Abweisung einfach nur an ihrer Persönlichkeit lag, dass sie vielleicht unfreundlich waren. Ich glaube vielmehr, sie dachten, sie würden Jesus einen Gefallen tun. Sie dachten, sie würden etwas richtig Gutes machen. Und zwar, dass sie eine große Störenquelle irgendwie ausschalten und sagen, Jesus, dann kannst du dich dem Eigentlichen widmen und die Lärmquelle und das ganze nervige kleine Sachen, die halten wir von dir weg. Das werdet ihr vielleicht auch mal irgendwann erleben. Kinder sind immer so lange süß, bis man in ein Flugzeug mit ihnen steigt. Dann ist es quasi die Todsünde. Wenn es heute noch eine gibt, wird das wohl eine sein. Das ist immer sehr seltsam. Ne? Noch im Gate alle, oh, wie süß und so. Aber wenn es dann ums eigene Flugzeug geht, dann sind die meisten Menschen dann doch weit weniger verständnisvoll. Kinder polarisieren einfach. Sie sind eben nicht nur immer süß, sondern für manche Menschen auch vielleicht ein Störfaktor. Ich glaube, die Jünger dachten, Jesus lehrt hier gerade erwachsene Leute. Es geht um ernste theologische Themen. Hier ist kein Platz für Kinder. Ja, das ist eigentlich nicht wichtig genug. Wir wollen hier eigentlich was ganz anderes starten. Den Jüngern ging es nämlich darum, das Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen. Und sie dachten, das wird so laufen, in erster Linie ganz handgreiflich mit Waffengewalt und wir werden die Römer aus dem Land rausschmeißen. Und Jesus ist jetzt der große Anführer und wir sind der Start der Revolution. Bei uns beginnt die ganze Angelegenheit. Und wenn man so eine Revolution anzetteln möchte, dann braucht man die richtigen Köpfe dafür. Kleine Kinder sind nicht die richtigen Köpfe. Hier brauchen wir einflussreiche Leute. Wir müssen den Namen bekannt machen. Wir müssen sehen, dass wir uns mächtige Leute suchen, die uns als Verbündete dienen. Wir brauchen Einfluss, wir brauchen politisches Kapital. Was wir nicht brauchen können, sind schreiende Kinder. Und dann haben die sich vielleicht gedacht, Kinder sind ja schön und nett, aber vielleicht irgendwann anders. Jetzt geht es um wichtige Dinge. Jetzt geht es darum, Verbündete zu suchen. Wir wollen die ganze Sache jetzt endlich nach vorne bringen und lostreten. Und deswegen weisen sie die Kinder und auch die Eltern zurück. Und vielleicht wirkt das jetzt für dich ein bisschen einfach nur schroff. Ich glaube aber, dass wir in christlichen Gemeinden oder auch vielleicht ganz persönlich du nicht viel besser dastehen als diese Jünger. Lass mich kurz erklären, warum. Wenn du jetzt zum Beispiel zu einer christlichen Gemeinde gehörst, stell dir vor, du bist an einem Sonntag in einem Gottesdienst und zwei neue Leute kommen dazu. Der eine ist eine junge Frau, ist adrett gekleidet, eine erfolgreiche, man sieht es quasi, die strahlt vor Selbstbewusstsein und man merkt, die ist fähig, die hat was auf dem Kasten und die kommt her und sagt, wisst ihr was, ich bin jetzt hergezogen, ich möchte Teil der Gemeinde sein und übrigens, ich bin erfahrener Leiter, ich habe schon vorher Verantwortung getragen, ich kann außerdem auch noch Gitarre spielen, im Musikteam könnte ich auch noch mitarbeiten und noch so weiter und ich kann eigentlich im Grunde alles, setzt mich ein, ich bin der perfekte Mitarbeiter. Und gleichzeitig gibt es eine zweite Person, die durch die Tür kommt. Und das ist ein Mann, der ist Mitte 70, der kommt gerade vom Krankenhaus, wo ihm diagnostiziert wurde, dass er dement wird. Und dass es keine Möglichkeit gibt, das aufzuhalten. Überleg dir mal, mit welchen von den beiden wirst du am wahrscheinlichsten du nach dem Gottesdienst zusammenstehen und sprechen. Also, ich glaube, wir sollten uns an der Stelle, oder ich merke, ich muss mich selbst an der eigenen Nase fassen. Wie leicht schaut man auf die Effektivität oder Nützlichkeit von Menschen? Und wie schnell vergessen wir eigentlich, was dahinter steht und wie Gott das Ganze sieht? Das Problem, das nämlich jetzt gleich zur Sprache kommen wird, ist, dass die Jünger die Welt eben ganz anders sehen, als Jesus es tut. Und dass Jesus darüber nicht nur ein wenig unwillig ist, sondern zornig. Also, zweiter Punkt, warum so zornig? In Markus 10, Vers 14, da heißt es, als Jesus das sah, war er ungehalten. Ich würde sagen, das ist eine sehr, 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 sehr freundliche Übersetzung des Wortes. Eigentlich heißt es, der war richtig sauer. Das war Zorn, der in ihm aufbrodelte. Der war nicht nur einfach ein bisschen schockiert, so, oh nein, wie können die das tun? Sondern der war richtig emotional bewegt. Er war sauer gewesen auf die Jünger. Und er sagt hier, lasst die Kinder zu mir kommen, sagt er zu seinen Jüngern, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Auf den ersten Blick könnte man sagen, Jesus reagiert so hart, weil die so fiese Worte gesagt haben oder so abweisend waren. Ich glaube aber, der Kern liegt ganz woanders. Die Jünger, also diese engen Freunde von ihm, zeigen an der Stelle, dass sie nicht begriffen haben, worum es bei dieser ganzen Aktion, dass Jesus Jünger beruft, durchs Land zieht, predigt und das Reich Gottes verkündet, das haben sie alles nicht begriffen. Und das wird deutlich in dem Moment, wo sie diese Kinder abweisen. Da wird eben nicht nur deutlich, dass sie vielleicht zu sehr auf Effektivität gepolt sind, sondern es wird deutlich, dass sie eigentlich das Reich Gottes nicht verstanden haben. Sie verstehen, das Problem ist das Warum ihres Handelns. Nicht nur, dass sie abweisend sind, sondern warum sie das eigentlich sind. Sie glauben nämlich, das Reich Gottes funktioniert so wie alle anderen Dinge, die sie kennen, auch alle anderen Reiche, die sie kennen, alle anderen Königreiche, die sie vor Augen haben. Und sie denken, Gottes Reich wird ja irgendwie genauso sein. Und dann vergleichen sie und schauen sich mal das Römische Reich an. Wie funktionierte das eigentlich? Das funktionierte durch Gewalt. Es gab Mächtige, es gab Leute, die was zu sagen hatten, dann gab es die in der Mitte, die hatten nur ein bisschen was zu sagen und dann gab es die große Masse, die waren vollkommen bedeutungslos, die waren wertlos. Und die hat man auch nicht gefragt, sondern über die wurde geherrscht. Es wurde geherrscht durch Einfluss, durch politisches Kapital, durch Gewalt, durch Macht und Kraft, durch Drohungen und durch komplexe Bündnisse, die man eingegangen ist. In dem Moment, wo die Jünger abgewiesen, die Kinder abweisen, glauben sie, dass das Reich Gottes so funktioniert wie alles andere auch. Und Jesus ist auf sie sauer. Gar kein Problem. So kann es gehen. Aber ich habe auch, du darfst ja auch gerne dabei sein. Ne? Also ich finde, mich stört das nicht, wenn Kinder schreien. Also von daher... Du darfst es gerne machen. Das wäre jetzt sehr ironisch, wenn du jetzt quasi rausgehen müsstest, weil, genau. Das ist gar nicht so selten, dass die Gemeinden, die sagen, wir finden Kinder eigentlich ganz großartig, aber bitte nicht hier. Aber wir haben zum Glück hinten einen zusätzlichen Raum, der sogar schalldicht ist, also da ist auch vorgesorgt für als Hilfe. Aber du dürftest auch gerne hier bleiben. Genau. Okay, das heißt, in dem Moment, wo sie die Kinder abweisen, sind sie nicht unfreundlich, nur, sondern sie zeigen, sie haben nicht begriffen, worum es Jesus geht. Denn Jesus sagt, bei mir läuft das alles nach komplett anderen Maßstäben. Und das bedeutet für uns auch, christliche Gemeinden sollen nach ganz anderen Maßstäben funktionieren, als alles andere, was wir kennen. Hier geht es nicht um Einfluss und Macht und Stärke, sondern um etwas ganz anderes. Und da wollen wir uns in dem dritten Punkt jetzt mal mit beschäftigen. Also, warum so gesegnet, habe ich den genannt. Warum so gesegnet? In Vers 15 heißt es, dass Jesus spricht, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Wird nicht hineinkommen. Jesus ist es hier absolut ernst. Er sagt nämlich nicht nur, für den ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Oder der wird Verständnisprobleme haben auf dem Weg. Sondern die Verneinung, die hier drin steht in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, ist die stärkstmögliche Verneinung für die Zukunft. Also das ist die Rede von absoluter Unmöglichkeit. Es gibt keine Chance, dass man Teil dieses Reiches Gottes ist, ohne zu sein wie ein Kind. Gemeint sind hier zwei Sachen. Und zwar, was heißt es, wie ein Kind zu sein? Heißt es, dass ich quasi mich in meinem alltäglichen Verhalten wie ein Kind verhalte und so mit anderen Menschen umgehe? Ich denke nicht, dass das im Vordergrund steht. Ich glaube mehr, dass es zwei unterschiedliche Aspekte sind, die Jesus hier wichtig sind. Das eine, wie sind Kinder? Kinder sind voller Vertrauen zu ihren Eltern. Vertrauen ist im Grunde einer der wichtigsten Grundbegriffe des christlichen Glaubens. Denn Vertrauen und Glauben meint von der Wortbedeutung her, in der Bibel das Gleiche. An Gott glauben bedeutet nicht nur zu sagen, ich vermute, der wird da irgendwo sein, sondern glauben bedeutet, ich vertraue Gott. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich lasse mich auf ihn ein. Ich vertraue ihm, dass er mich führt. Ich kann zum Beispiel glauben, dass es morgen gutes Wetter wird, aber das ist nicht mehr als ein Meinen oder ich vermute etwas. Christen glauben nicht im Sinne einer Vermutung oder einer Hypothese, sondern im Sinne einer persönlichen Beziehung, einer Vertrauensbeziehung. Kinder zeichnen auf ganz besondere Art und Weise eine Vertrauensbeziehung aus, und zwar die zu ihren eigenen Eltern. Ihr habt das sicherlich jetzt schon immer wieder erlebt. Das Kind hat absolutes Vertrauen zu den Eltern. Ein Kind hat keinen Plan B in der Tasche. Das überlegt nicht vorher, oh, wenn mal schlechte Zeiten kommen, wie wäre es mit einer alternativen dritten erziehungsberechtigten Person, der ich mich irgendwie anvertrauen könnte. Für ein Kind ist das überhaupt nicht relevant. Das denkt darüber gar nicht nach, weil es so sehr vertraut und sagt, ich brauche doch keinen Plan B. Wofür denn? Ich vertraue. Die sind da. Philipp sind da, Melina sind da und Lysander muss keine Furcht haben. Das Vertrauen eines Kindes ist Ausdruck seiner absoluten Abhängigkeit und das empfindet das Kind gar nicht als Nachteil, gar nicht als Unselbstständigkeit, sondern das Leben ist für das Kind einfach so. Und ich denke, das ist der eine Aspekt, um den es Jesus geht. Das Vertrauen. Das Vertrauen, wie Kinder ihren Eltern vertrauen, kleine Kinder Eltern vertrauen, so dürfen auch wir Gott vertrauen. Das zweite ist noch etwas anderes. Das wird an einer anderen Bibelstelle ein bisschen deutlicher. Und zwar im Matthäus-Evangelium, also ein paar Seiten davor. Da heißt es, da spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also das ist quasi die Unterstreichung der damaligen Zeit, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also was ganz Ähnliches. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Die Kinder zeichnen sich nicht nur durch Vertrauen aus, sondern durch noch etwas anderes. Das ist für uns heute ein bisschen seltsam. Wenn wir nämlich häufig Eltern begegnen oder vielen Eltern begegnen, gibt es das Phänomen der Helikoptereltern. Das sind natürlich immer die anderen, niemand selbst, ist ja klar. Die Helikoptereltern, das sind Eltern, die im Grunde schon fast eine symbiotische Beziehung zu ihren Kindern haben. Also die Kinder gehen über alles auf der ganzen Welt, ne? Und über jede Sache, über jede Verbindlichkeit, da muss das Kind nur einmal husten und alles wird stehen und liegen gelassen und die Welt dreht sich nur noch um dieses Kind und man lebt nur noch durch dieses Kind. Das ist die Zeit, sag ich mal, die Seite vom Pferd, auf der wir vermutlich gerade am Kippen sind. Damals war es genau das Gegenteil davon. Kinder waren nämlich in der sozialen Hierarchie der damaligen Welt ganz, ganz, ganz unten. Absolut ganz, 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 ganz weit unten. Kinder haben so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Die waren sozial nicht irgendwie besonders angesehen, sondern die liefen so nebenbei. Die wurden so mitgerechnet quasi unter den Rest. Es gab Kulturen, da hat man Kinder erst ab ein paar Jahren überhaupt erst Namen gegeben, weil man sich die Mühe nicht machen wollte, Namen zu geben, wenn das Kind möglicherweise früh aufgrund von Krankheiten stirbt. Ziemlich grausam, oder? Auf die Idee würden wir heute nicht kommen. Kinder zeichnen sich zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat, dadurch aus, dass sie einen niedrigen Stand haben. Kind werden bedeutet nun, dass man, wenn man Jesus nachfolgt, an ihn glaubt, sich diesen niedrigen Stand zu eigen macht. Nicht groß und hoch von sich denkt, sondern so sagt, ich stelle mich auf die Stufe des Ansehens wie ein Kind. Ich gebe nicht viel darauf, viel zu erreichen oder besonders begehrt oder beliebt zu sein bei allen Leuten, sondern mir geht es darum, wie ein Kind mich klein zu machen. Und das bedeutet an der Stelle, eine Autorität über sich zu akzeptieren. Kleine Kinder damals, nämlich klar, da war absolut eindeutig, die Eltern sind die Autorität über die Kinder und die verfügen über die Kinder. Jesus nachzufolgen geht nicht, wenn ich sage, ich bin quasi für mich selbst verantwortlich, ich will alles selber entscheiden in meinem Leben und Gott, du darfst dann noch so dazukommen und ab und zu mir auf die Schulter klopfen. So funktioniert es im christlichen Glauben eben gerade nicht. Sondern Kind zu sein bedeutet, dass wenn du Christ bist oder werden möchtest, dass du sagst, ich gebe diese Kontrolle ab und sage, Gott, du wirst für mich sorgen. Du wirst mir sagen, wohin ich gehen soll, was ich tun soll. Und ich vertraue dir darin. Das klingt, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich bin ja eigentlich gar kein Christ oder ich bin dem eher so ein bisschen distanziert so gegenüber, klingt das irgendwie nach einem sehr radikalen Schritt. So was abzugeben, quasi mir Apps, mein Leben zu erarbeiten und dann zu sagen, okay Gott, ich gebe das alles ab und möchte nicht mehr im Fahrersitz sitzen, sondern sage, da darfst du rein. Da gehört viel zu, das stimmt. Das ist auch nicht mal eben gemacht und auch keine leichte Entscheidung. Aber es ist eine lohnende Entscheidung, denn das, was daraus kommt, ist das, was wir hier Segen nennen. Das, was wir hier Segen nennen. Jesus segnet nämlich diese kleinen Kinder. Da geht es vermutlich tatsächlich um Säuglinge, die nicht besonders groß waren. Hier heißt es, Jesus nahm sie auf dem Arm. Ich weiß nicht, wie stark er jetzt war, aber es gibt irgendwo auch eine Grenze von Kindern, die man dann irgendwie noch gut auf den Arm nehmen kann. Vermutlich waren es hier kleine Kinder. Wenn er sagt, solchen wie diesen gehört das Reich Gottes, sagt er nicht in erster Linie nur Kinder kommen in den Himmel oder so, sondern er meint Menschen wie diesen, die sich vom Ansehen da selber positionieren, wo Kinder sich positionieren, die selbst nicht glauben, ihr Leben in der Hand zu haben, sondern vertrauen, dass Gott es führt. Das ist damit gemeint. Also Jesus ist hier eigentlich sehr unromantisch dabei. Er sagt nicht, werdet so süß wie die Kinder, sondern sagt, habt diese Einstellung wie Kinder. Vertraut wie Kinder und denkt von euch selbst so wie Kinder, von der Art, wie ihr im sozialen Status steht. Glaubt nicht, ihr seid groß und bedeutsam. Die Folge davon ist dann, dass Jesus Christus selbst segnet. Und ich glaube, genauso können wir auch Gottes Segen erleben und in unserem Alltag spüren und begreifen, wenn wir uns darauf einlassen und sagen, Gott, ich vertraue, dass du es gut mit mir meinst. Ich muss nicht quasi der Chef in meinem Leben sein, sondern ich glaube, dass du das machst und dass du das auch gut machst und mir zum Wohle. Das bedeutet es, seinen Segen auch zu erleben. Gottes Segen ist nicht das fromme Pflaster auf mein Leben, was ich ansonsten ganz selbstständig lebe und alleine manage, sondern Gottes Segen bedeutet, ich lasse mich auf ihn ein und erkenne, dass ich von seinem Segen abhängig bin und dass ohne den gar nichts geht. In diesem Sinne wünsche ich nicht nur Lisander, sondern auch uns allen, dass wir diesen Segen Gottes erleben und vielleicht heute den Geschmack dafür bekommen oder auch Mut bekommen, mal so einen Schritt zu wagen und zu sagen, Gott, ich gehe mal einen Schritt auf dich zu. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst und ich möchte mich selbst sehen als ein Kind. Und ich glaube, dass du der gütige und barmherzige Vater bist. Amen.